Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, der 16. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Ja, und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Vor Spieltag 4, wir stellen wieder 5 Fragen an die Bundesliga.
Nach dem Auftaktsieg, das sagt Alexander Zverev zu Form und nächstem Gegner.
Vor dem Skisaisonstart, so sieht Alpinsportdirektor Wolfgang Mayer sein Team gerüstet.
Außerdem geht es sowohl bei unserem Geburtstagskind als auch beim Blick zurück in der Sportgeschichte um vorbildlichen Einsatz im Kampf gegen Rassismus.
Aber vorher kommen wir zu unserer Frage des Tages und damit sind wir heute beim Schwimmsport. Der ist von der Corona-Krise besonders betroffen gewesen. Monatelang ging da ja gar nichts. Und jetzt ausgerechnet mit Beginn der zweiten Corona-Welle, wie es aussieht, nimmt die Profiserie International Swimming League heute wieder ihren Betrieb auf.
Ja, jetzt möchte man sich gerne gegen die Stirn hauen. Ausgerechnet an einem absoluten Corona-Hotspot in Budapest mit einem 5-wöchigen Event mit 10 Wettkämpfen in 31 Tagen. Zu den Schwimmstars aus der ganzen Welt anreisen, auch 8 deutsche Schwimmstars sind mit von der Partie.
Trotz der Skepsis des DSV und anderer Verbände weltweit, also der australische Schwimmverband hatte also wie der deutsche seinen Stars eigentlich abgeraten, an der ISL teilzunehmen. Beide Verbände stießen bei den meisten ihrer Stars aber auf weitgehend taube Ohren. Zu Recht wird die Gefahr, die von diesem Event ausgehen könnte, übertrieben vielleicht? Kann man das sagen? Kann man so ein Event überhaupt sicher durchführen, gerade in Budapest? Und können die Sportler eigentlich sorgenfrei dort teilnehmen? Wir haben mal wieder 2 Meinungen in je 40 Sekunden. Andreas, ich würde mal sagen, du fängst an.
Also ich sag mal pro, ich glaube schon, das Hygienekonzept ist umfangreich, es werden Bubbles eingerichtet, Teamhotels geblockt, in dem sich Athleten und Teambetreuer aufhalten können. Zu Bubble gehört auch eine Trainingsanlage mit Wettkampfhallen, es herrscht Maskenpflicht, die Sportler sind in Einzelzimmern untergebracht, Abstand von 2 Metern ist einzuhalten, gemeinschaftlich genutzte Bereiche werden regelmäßig desinfiziert und in der Schwimmhalle sind keine Zuschauer dabei. Also ich denke schon, dass das Konzept dient schon dazu, die Veranstaltung ganz gut über die Bühne zu kriegen, von daher sollte man den Athleten, für die es natürlich auch um viel Geld geht, diese Serie sehr lukrativ ist, also auch nicht verwehren. Man sollte ihnen die Chance geben, das Geld mit einzunehmen. Viele sind ja auch wirklich auf diese Kohle angewiesen.
Ich kann auch jeden Sportler verstehen, der da teilnimmt. Schwimmer sind in ihrem Sport wirklich nicht gerade gut alimentiert. Aber aus medizinischer Sicht finde ich das doch irgendwie unverantwortlich, so ein Event gerade in Budapest eben durchzuführen. Es kommen Athleten von allen Kontinenten dorthin, an einen Ort, der sowieso schon ein Hotspot ist. Die internationalen Verbände waren ja nicht ohne Grund davor. Klar, Maskenpflicht gibt es, es werden Bubbles eingerichtet, du hast es gesagt. Aber guck dir die Bubbles mal genau an, geschlossen sind die nicht. Denn das Hygienekonzept sieht vor, dass die Bubble gelegentlich so mal für bis zu 90 Minuten verlassen werden kann. In der Zeit muss man sich dann aber auf die Sportler verlassen, dass sie auch vernünftig mit ihrer Freiheit umgehen. Und bei der Rückkehr muss dann nur ein Gesundheitsfragebogen ausgefüllt werden. Es wird einmal Fieber gemessen, das war's. Also ich halte das für eine große Gefahrenquelle. Mir wäre das persönlich alles zu gefährlich.
Ja, und was meint ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer, an die 0331 298 5028. 0331 298 5028.
Und ganz wichtig, bitte nur Sprachnachrichten einschicken und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt in eurem Namen, damit wir die Nachrichten auch zuordnen und korrekt zitieren können.
5 Fragen an den Spieltag.
Ach, endlich wieder Bundesliga. Spieltag 4 steht
ja, aber
an.
Im Prinzip ist Bundesliga ja auch nichts anderes als Nations League, nur dass wir nicht auf Jogi Löw schimpfen, sondern jetzt wieder auf Lucien Favre eindreschen dürfen.
Oh Mann, der Arme, der hat's ja auch echt nicht leicht aktuell. Dieses Augsburg-Spiel und seine Auswechslung beim Supercup hängen ihm echt noch nach. Und dann müssen die Dortmunder auch noch nach Hoffenheim am Wochenende.
Jo, und gegen die TSG hat der BVB seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen. Gegen keinen anderen Club haben die Dortmunder Stand jetzt eine längere Durststrecke.
Ja, da sind wir auch schon mittendrin in der ersten der 5 Fragen an den 4. Spieltag. Wer spielt denn sonst noch und gegen wen?
Also Samstagnachmittag noch um 15.30 Uhr, Freiburg gegen Bremen, Hertha gegen Stuttgart, Mainz gegen Leverkusen und Augsburg gegen Leipzig.
Das Spiel um 18.30 Uhr bestreiten Bielefeld gegen die Bayern und an diesem Samstag gibt es auch ein 20.30 Uhr Spiel. Da treffen zur Primetime dann Gladbach und Wolfsburg aufeinander.
Hat die DFL sich echt wieder einen Straßenfeger ausgesucht. Naja, und am Sonntag geht's dann mit Köln gegen Frankfurt und Schalke gegen Union. Ja, da kann man es wirklich sagen, zu Ende. Bringt uns zur Frage 2. Was ist aus diesem Angebot für dich denn das spannendste Spiel oder was ist das spannendste Thema überhaupt für dich am vierten Spieltag?
Ja, aber das Spannendste kann ich gar nicht so sagen diesmal. Ich finde die Frage spannend, ob Augsburg auch Leipzig ärgern kann. Denen traue ich im Moment gegen die Top-Teams irgendwie alles zu, wachsen offenbar dann gerne über sich hinaus. Es ist das Spiel des Tabellenführers, das muss man sich mal vorstellen, des Tabellenführers gegen den Tabellenzweiten. Beide 7 Punkte aus 3 Spielen. Vielleicht hält ja dieser Höhenflug auch an. Für mich ist auch die Partie Freiburg gegen Werder spannend, denn das ist für mich das, was man Augenhöhe nennt. Wegweisend wird dann sicher auch die Begegnung Hoffenheim gegen den BVB sein, über den wir auch gerade ja schon gesprochen haben. Auch das Augenhöhe pur, wenn man sieht, wie Hoffenheim gegen die Bayern gespielt hat. Denn gegen die Frankfurter waren sie dann ziemlich mies. Es ist das Spiel 5. gegen 6. Also das hat auch eine gewisse Spannung, wenn ich irgendwo Spannung herauskitzeln muss.
Ja, da kitzelst du ja schon aus einigen Spielen was raus. Bei mir sind 2 Spiele, die mich besonders fesseln würden. Zum einen Freiburg gegen Bremen. Nee, da erwarte ich nicht unbedingt jetzt einen fußballerischen Leckerbissen. Aber ich möchte mal genau hingucken, wie die Bremer Spieler auf das Donnerwetter von Trainer Kohfeldt neulich aus dem Training jetzt auf dem Platz reagieren bei einem richtigen Spiel. Ob sie jetzt endlich verstanden haben, was er von ihnen will. Der war ja schon ziemlich aufgeregt da. Also der war schon richtig echauffiert. Zu viel Hektik war ihm da im Spiel seiner Mannschaft. Mal gucken, ob sie das dann im Spiel ein bisschen in Grenzen halten können. Und um den Trainer geht es mir auch beim zweiten Spiel. Ich bin da auch ein bisschen Katastrophentourist, das muss ich ehrlich sagen. Daher werde ich mir mal bei Schalke gegen Union das Ganze etwas länger angucken. Mich interessiert mich schon, ob Manuel Baum nach diesem Horrorstart mit Schalke oder von Schalke, er kann da ja nur sehr begrenzt, was führt ja nur ein Spiel bisher verantwortet, nach der Länderspielpause in die Köpfe seiner Mannschaft gekommen ist. Er hat ja mit den Spielern in dieser Pause einen Wertekompass erarbeitet und das dann auch schriftlich festgehalten. Da stehen jetzt so Begriffe drin, die eigentlich aus meiner Sicht zumindest, ich weiß nicht, kannst du vielleicht auch noch was zu sagen, für eine Mannschaft eigentlich selbstverständlich sein sollten. Also Ehrlichkeit im Umgang, Respekt, Loyalität mit den Mitspielern. Ich finde das irgendwo traurig, dass man das festhalten muss schriftlich, dass die das nicht von vornherein schon wissen. Das zeigt eigentlich auch, wie tief die Karre bei Schalke im Dreck steckt. Und mal sehen, ob Baum das jetzt ein bisschen lösen kann. Das ist schon echt fies, finde ich.
Ja, aber ganz ehrlich, das kann doch nicht deren Ernst sein. Ehrlichkeit im Umgang. 11 Freunde sollt ihr sein. Das sind 23 und mehr. Wenn man da nicht Klartext redet, wenn man nicht ehrlich miteinander umgeht, wie soll man denn dann Erfolg haben? Respekt, Loyalität. Das ist ja unfassbar. Also ich find's ja toll, dass der Trainer sagt, ich muss hier irgendwas tun und ich muss vielleicht sogar bei den Basics anfangen. Aber wenn die Spieler diese Parameter nicht verinnerlichen, als Profis ihrem Beruf nicht so nachgehen, dann hat der Kollege eh verloren und dann kann er am besten gleich schon wieder seine Maschine einpacken und wieder zurückfahren.
Hoffentlich schafft er es oder vielleicht hat er es ja geschafft, da den das irgendwie einzubläuen.
Ja.
Gucken wir mal.
Worauf hast du denn überhaupt keine Lust am Wochenende? Auf Illoyalität und auf Unehrlichkeit vielleicht?
Nee, das auch nicht, aber bleiben wir mal bei den Spielen. Augsburg gegen Leipzig, du hattest das als spannend rausgestellt, finde ich nicht so. Köln gegen Frankfurt auch nicht, aber ich versuche auch gar nicht erst da irgendwie eine fachliche Begründung mir jetzt rauszuleiern. Ich sage das einfach mal ganz subjektiv. Das sind 4 Teams, die mir egaler irgendwie nicht sein könnten. Da reicht mir eine kurze Zusammenfassung. Wahrscheinlich geht da jetzt in einem der Spiele oder vielleicht auch in beiden komplett der Punk ab, aber riskiere ich mal. Ich schaue nicht so genau hin. Und du?
Ja, du wirst lachen, vom Spiel Bayern gegen Bielefeld erwarte ich so gar nichts. Ich glaube, es wird eine knappe Kiste, wenn es gut läuft. Die Bayern müssen sich nach der Länderspielpause jetzt, ich glaube, so ein bisschen sortieren, dieses ständige Hin und Her und da und dann rumgefliege. Also die Neuen müssen noch dazu integriert werden und der Erwartungsdruck ist einfach hoch. Man guckt, ob, ich bin mir gar nicht sicher, ob die frei aufspielen können. Bielefeld spielt im Rahmen der Möglichkeiten dann garantiert mit offenem Visier. Diese Mannschaften wachsen gegen größere Mannschaften häufig. über sich hinaus. Es kann natürlich sein, dass die Bayern ihnen gleich am Anfang 2-3 einschenken und dann ist die Messe gelesen und dann wird es wahrscheinlich ein Debakel, aber kann auch ganz knapp sein. Ja, und auch Mainz gegen Leverkusen ist für mich so ein Sonntagskick am Samstagnachmittag. Also da würde ich, wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich direkt einschlafen.
Also halt dich irgendwie wach, kipp dir einen Kaffee rein.
Ich stehe im Radiostudio, da muss ich wach sein, aber das geht halt gar nicht. Also weiß ich nicht.
Aber vielleicht hält dich ja unsere vierte Frage wach, weil du dann ganz konzentriert auf diese Samstagsspiele bist. Wer schießt denn in der Samstagskonferenz aus deiner Sicht das erste Tor? Also bei mir ist es, glaube ich, André Kramaric für Hoffenheim gegen Dortmund, weil der hat im letzten Duell gegen Dortmund in der letzten Saison gleich 4 getroffen und seitdem ja auch gar nicht mehr aufgehört zu treffen. Ich glaube, der trifft auch wieder. Und der wird das erste Tor des Samstagsspieltags schießen.
Meinst du? Ich hätte jetzt spontan gesagt Haaland. Haaland. Wenn ich auf meinen Ticker geguckt habe oder auf meine Uhr, die mir ja diese moderne Geräte, die mir dann die Tore anzeigen, da steht immer irgendwie Haaland. Egal was passiert ist, selbst wenn nachts um 3 Uhr die Uhr angehen würde, da steht Tor durch Haaland. Also ich könnte mir vorstellen, dass der das erste Tor macht, aber wir sind uns einig, beim Spiel TSG gegen BVB wird schnell was passieren.
Nachts um 3, da ist doch eigentlich nur Olaf Thon wach, um Elfmeter zu schießen, wenn man den alten Spruch vom Kaiser nochmal rauszieht.
Ja, stimmt allerdings, ja, hast recht.
Oder bei Sport1 den Bundestrainer zu entlassen.
Richtig. Das ist mir übrigens ganz egal, ja, was der Olaf Thon sagt. So. Also gucken wir mal.
Oder wie Hansi Flick sagen würde, der hat seit 30 Jahren nicht mehr gegen den Ball getreten. Na, stimmt auch nicht ganz.
Richtig, ne? Ich glaube, der spielt noch in der intelligenten Mannschaft. Na, mal gucken. Also, TSG gegen den BVB.
Wir tippen, genau. Ich sag, Dortmund gewinnt 2-1.
Okay, ich sag, das wird ein 2-2.
Kramaric schießt das erste und dann kommt Haaland mit Doppeltreffer.
Okay, gut, halten wir mal so fest. Sportclub Freiburg gegen SV Werder Bremen.
Ich sag 2-1.
Okay, ich sag 3-2. Aber wir sind uns einig, Freiburg gewinnt.
Genau. Hertha gegen VfB, ich sag 2-0.
Ja, 2-1. Ich glaube, der VfB, der macht ein Türchen. Da sind die im Moment gut drin.
So ab der 70. Minute kommen sie dann doch nochmal, machen eine kleine Aufholjagd.
Ja, genau, vielleicht, ja.
Mainz 05 gegen Bayer 04. Ich sag 0-3. Bayer gewinnt. Die haben zuletzt immer gegen Mainz gut ausgesehen.
Wenn ich im Radiostudio mit dem Kopf auf das Pult schlage und nach oben gucke, steht's, glaube ich, am Ende 0-2.
Ja, auf jeden Fall braucht Bayer Leverkusen nach den 3 Unentschieden zum Start endlich mal einen Sieg. Augsburg gegen Rasenball. Ich sag 0-4.
Ja, also die Tendenz stimmt. Ich sag 1-3.
Bielefeld Bayern, 3-1 Bayern.
Ich habe ja eben gerade gesagt, entweder wird es ganz hoch oder es wird ganz knapp. Deswegen sage ich jetzt mal 1-2.
Gladbach gegen Wolfsburg, das Primetime-Spiel, 2-0 Gladbach.
Ich bin von Gladbachs Stärke im Moment noch nicht so richtig überzeugt. Ich glaube, die Wölfe können dort sogar einen Punkt holen. 2-2.
Ich bin auch von Gladbachs Stärke noch nicht überzeugt, aber ich halte
von Wolfsburg auch
schwach.
Nicht.
Das ist genau weniger als von Gladbach.
Ja, sicherlich.
Okay. Köln gegen Frankfurt, Köln holt da gar nichts, 0-2.
Ja, ich glaube das auch. Tendenz gleiche, 1-3.
Und beim Elendskick mit Schalke gegen Union. Union bei allen Buchmachern eigentlich der Favorit. Ich sage aber, es gibt ein 1-1, immerhin.
Ja, also ich würde wahrscheinlich nicht viel Kohle bekommen, wenn du sagst, dass bei allen Buchmachern Berlin, also ich sage 1-3, lange Rede, kurzer Sinn.
Mehr Input zum Bundesligaspieltag gibt es natürlich bei uns im Bulli-Special mit Julius Eid und seinen Experten hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Stand jetzt. Aktuell.
Alexander Zverev, der hat gestern seine Einstiegshürde beim ATP-Turnier in Köln mit 6-4 und 6-1 souverän genommen und bilanzierte im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Thies hinterher seinen Auftritt gegen Fernando Verdasco sehr zufrieden.
Das sah von außen sehr kontrolliert aus. Gibt es für Sie was zu meckern an dem Spiel?
Nicht viel. Ich habe mich wohlgefühlt, um ehrlich zu sein. Vor allem der erste Satz, der war 6-4.
Aber das war ein relativ hohes Level. Aber ich meine, ich denke, Fernando hat auch relativ gut gespielt. Ich denke, hat man auch in der ersten Runde gesehen. Und ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden für eine erste Runde.
Andreas, er sagt zufrieden für eine erste Runde. Wie hast du vor Ort denn Zveres Auftakt gesehen? Wie lief aus deiner Sicht das Spiel? Was lief gut, was lief nicht so gut? Wo muss er sich noch steigern?
Ich glaube wirklich, dass Zverev sehr, sehr zufrieden sein kann mit seiner ersten Runde. Von dem ersten Moment an hatte er eigentlich relativ viel Vertrauen in seine Schläge. Die Vorhand funktioniert, das ist ja immer so ein ganz kleines bisschen ein Wackelschlag bei ihm. Auch der Aufschlag funktioniert, er hat kaum Punkte bei eigenem Aufschlag abgegeben gestern und ich glaube, er kann wirklich zufrieden sein. Der erste Satz, wie er selber gesagt hat, ist auf sehr hohem Niveau geführt worden. Da hatte auch Verdasco noch einiges zu tun, beziehungsweise war auch noch involviert in dem Match. Das hörte dann im zweiten Satz so ein bisschen auf und dann musste es Zverev eigentlich nur noch nach Hause bringen und verwalten. Aber ich habe vom ersten Moment an gedacht, ja eigentlich, wenn er so weiterspielt, kann das heute nicht schief gehen. Er hatte einmal einen Pete Sampras Gedächtnisschmetterball, den hat er ins Netz gesetzt, aber ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel auszusetzen.
Nächster Gegner ist Lloyd Harris. Für Zverev ist der eine große Unbekannte, denn er gab später zu:
Ich kenne ihn nicht, um ehrlich zu sein. Er ist zwar so ungefähr mein Jahrgang, er ist mein Alter, aber ich habe ihn zum ersten Mal letztes Jahr gesehen in Halle, als Mischa gegen ihn gespielt hat. Deswegen, ich kenne ihn eigentlich nicht so gut. Natürlich spielt er hier gutes Tennis, ist durch die Quali gekommen, deswegen hat er schon ein paar Matches hinter sich. Und ja, mal schauen, was auch mich trifft. Aber er hat auch hier ein paar gute Gegner geschlagen, deswegen wird es kein einfaches Match werden.
Was kannst du uns denn zu Zverevs nächsten Gegner sagen?
Lloyd Harris ist ein ganz interessanter Mann, 23 Jahre alt aus Südafrika. Der hat vor ein, zwei Jahren hat er schon so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Da hat man gedacht, ja, das kann das nächste größte, große südafrikanische Talent sein nach Kevin Anderson. Das südafrikanische Tennis, das da habt ihr ja so ein bisschen in den letzten 10, 15 Jahren, bis Kevin Anderson dann kam. Und Lloyd Harris galt so ein bisschen als der Nachfolger von Kevin Anderson. Aber so ein bisschen hat es stagniert. Er ist jetzt seit November 2019, ist er so immer rund um die 100 in der Weltrangliste, aber hat noch nicht so richtig den Durchbruch geschafft. Er kann eigentlich alles relativ gut in den Grundschlägen etc. Sein Aufschlag ist gut, aber er hat keinen so richtig überragenden Schlag, wo er sich jetzt wirklich abheben kann von der Masse. Und das fehlt ihm vielleicht noch. Vielleicht bleibt er immer so ein Top 80, Top 60 Spieler. Aber er kann schon wirklich gut spielen und er hat hier bei diesem Turnier durch die Qualifikation und durch die ersten beiden Matches sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Also Zverev sollte auf jeden Fall aufpassen und sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Zverev ist in Köln ja an 1 gesetzt. Ist er für dich jetzt auch der Favorit auf den Titel?
Zverev hat ja selber an sich die Anforderung gestellt. Ich will dieses Turnier hier gewinnen. Ich bin an 1 gesetzt. Ich bin natürlich der Favorit. Und so langsam wird das Feld dann ja auch so ein bisschen dünner. Es sind ein paar Gesetze schon rausgeflogen. Es gibt noch ein oder zwei gefährliche Gegner. Aber Alexander Zverev muss natürlich als Favorit hier gelten. Und er ist der Beste in der Weltrangliste hier in diesem Turnier. Und von daher, ja, natürlich muss er diese Zielsetzung haben, dieses Turnier zu gewinnen.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Ja, wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt. Dreierkette.
Top und Flop.
Nach 3 Weltcupsiegen und 3 dritten Plätzen im letzten Winter kam an ihm bei dieser Ehrung keiner vorbei. Thomas Dresen wurde vom DSV mit dem goldenen Ski für seine Leistungen ausgezeichnet. Dazu haben ihn die Kaderathletinnen und Athleten auch noch zum DSV-Skisportler des Jahres gewählt. Und damit ist unser Top des Tages auch vergeben, nämlich an Thomas Dresen. Am Wochenende beim Saisonstart der Ski Alpinen in Sölden, da darf er sich noch ausruhen. Dort steht ja nur ein Riesenslalom auf dem Programm. Er wird dann erst bei den Speedrennen in die Saison einsteigen.
Unser Flop des Tages ist dagegen Daniel Wanjiru aus Kenia. Der hat 2017 den London-Marathon gewonnen, aber jetzt wurde er von der Kommission des Leichtathletik-Weltverbandes für 4 Jahre gesperrt. Er habe so der Vorwurf gegen Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen. Es waren im April Unregelmäßigkeiten in seinem Blutpass festgestellt worden.
Geburtstagskind des Tages.
23 Jahre alt wird sie heute, die beste japanische Tennisspielerin aller Zeiten, ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste, aktuell Nummer 3, dreifache Grand-Slam-Siegerin, aktuelle US Open-Championess.
Happy Birthday Naomi Osaka, geboren in Osaka, aufgewachsen in den USA in Long Island. Das kann man auch mal machen. Und dort lernte sie das Einmaleins des Tennisspiels, das sie dann in Florida verfeinern sollte, bis zur aktuellen Klasse. Weltklasse, muss man sagen.
Kann man wirklich sagen. Doch Naomi Osaka ist nicht nur eine ausgezeichnete Tennisspielerin, sondern auch politisch und sozial engagiert. Sie setzt sich immer wieder aktiv und auch öffentlich aktiv gegen den Rassismus in den USA und Japan ein, solidarisierte sich ja zum Beispiel auch mit Footballstar Colin Kaepernick und beteiligte sich an den Black Lives Matter Protesten.
Rassismus, ja, hat sie auch selbst von frühester Kindheit an erleben und ertragen müssen als Kind eines Haitianers und einer Japanerin. Ihr eigener japanischer Großvater hat die Familie verstoßen, weil ihre Mutter einen Farbigen geheiratet hatte. Und auch in den USA lebte sie aufgrund ihrer Abstammung immer wieder Anfeindungen.
Vor wenigen Wochen boykottierte sie aus Protest gegen die Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA ihr Halbfinalspiel bei den Western und Southern Open und bei den US Open. Da trug sie zu jeder Partie einen Mund-Nasen-Schutz, auf dem der Name eines Opfers von Polizeibrutalität stand.
Ein Vorbild auf dem Platz, aber noch viel mehr abseits des Courts. Und heute unser Geburtstagskind. Wir sagen Happy Birthday Naomi Osaka.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 52 Jahren sorgten die US-Amerikaner Tommy Smith und John Carlos für ein Foto, das um die Welt gehen sollte, bei der Siegerehrung zum 200-Meter-Lauf der Olympischen Spiele 68 in Mexico City.
Als die US-Hymne ertönte, streckte der Olympiasieger und der Bronzemedaillegewinner ihre schwarz behandschuhte Faust in die Luft. Sie zeigten den Black Power Salute und protestierten damit gegen den Rassismus und die fortwährenden Ungerechtigkeiten, unter denen die Afroamerikaner in den USA zu leiden hatten.
Kurz vor der Siegerehrung, da hatten die beiden Amerikaner und auch der zweitplatzierte Australier Peter Norman beschlossen, ein Statement gegen Rassismus zu setzen, obwohl Protestaktionen vom IOC ausdrücklich verboten worden waren und mit harten Strafen gedroht wurde.
Die Bilder der Aktion gingen um die Welt. Sie wurden zu einem Meilenstein in der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Doch das IOC verurteilte das Verhalten der Athleten, sah durch sie eine Charta verletzt und drohte der kompletten US-Mannschaft mit Ausschluss von den Spielen, würden Smith und Carlos nicht aus der Mannschaft geworfen werden.
Und so passierte es dann. Die beiden wurden ausgeschlossen und die sportlichen Karrieren von Smith und Carlos waren damit de facto beendet. Erst Jahrzehnte später wurden sie vom NOK der USA rehabilitiert und ihr Protest als wichtiger Beitrag zur Gleichberechtigung dann auch anerkannt.
Ihr Appell gegen Rassismus, dieser symbolträchtige Protest der Olympiageschichte, bleibt unvergessen und ist heute noch genauso wichtig und vor allem berechtigt wie damals vor 52 Jahren.
Stand jetzt. Aktuell.
Irgendwie mag man es noch gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich schon wieder soweit. Am Wochenende, da starten die Skiasse auf dem Rettenbachferner in Sölden in die neue Saison mit je einem Riesenslalom bei den Damen und bei den Herren. Bei den Damen ja in die Nach-Rebensburg-Saison, wenn man so will. Denn Viktoria Rebensburg, die hatte ja erst vor wenigen Wochen ihre Karriere beendet. Und auf diese neue Saison, das sagt zumindest der Sportdirektor Alpin des Deutschen Skisportverbandes Wolfgang Mayer, ist das deutsche Team gut vorbereitet, trotz Covid-19-Pandemie. Der Sportdirektor hatte das im Videointerview des DSV bei der Wintereinkleidung auf dem Adolf-Würth-Airport in Schwäbisch Hall gesagt.
Wir hatten diesen Lockdown ja im März bis eigentlich Mitte, fast Ende Mai, wo wir nicht in der Lage waren, unseren Sport auszuführen. Aber seit dieser Zeit, also seit Anfang Juni, sind wir eigentlich in allen Vorgaben, die wir uns gesetzt haben, so wie wir es geplant haben, so konnten wir die Dinge umsetzen und wir sind jetzt eigentlich auf Sölden. Soweit man jetzt sagen kann, dass man perfekt vorbereitet ist, sind wir auch bei den Leuten und bei den Sachen und bei den Aufgaben, die wir abzuarbeiten hatten.
Trotzdem musste die Vorbereitung anders verlaufen als noch in den letzten Jahren. Das eigentlich obligatorische Trainingslager in Chile oder Argentinien musste wegen Corona nämlich entfallen. Ärgerlich, weil dort in diesem Jahr perfekte Schneeverhältnisse gewesen wären. Besser als in den letzten 15 Jahren, sagt Wolfgang Mayer.
Wir mussten uns mit den europäischen Verhältnissen auseinandersetzen. Wir hatten mit unseren Speed-Teams die Möglichkeiten, hier in Zermatt zu trainieren, natürlich auch am Stelvio. Man kann Chile jetzt nicht 1:1 ersetzen, aber das, was wir vorgefunden haben, konnten wir so weit nützen, dass wir sagen können, okay, das ist eine ordentliche Vorbereitung auf die Situation oder auf die kommende Saison, so dass man auch konkurrenzfähig sein kann.
Und das trotz des Karriereendes einiger Leistungsträger. Felix Neureuther oder Fritz Dopfer bei den Herren haben ja aufgehört und bei den Damen Viktoria Rebensburg. Ich hatte es schon gesagt, um nur mal die prominentesten Namen zu nennen. Die kann man vielleicht nicht gleich 1:1 ersetzen, aber Wolfgang Mayer blickt im DSV-Interview trotzdem optimistisch auf den Generationenwechsel.
Sie machen Lücken auf und da gibt es die Chance für junge Leute, die nachkommen und diese Lücken füllen werden. Und ihr werdet sehen, wir füllen die Lücken. Unser Anspruch an Ski Alpin ist, dass wir in der Weltspitze mitmischen. Und das werden wir auch mit der neuen Generation, mit den neuen Möglichkeiten und auch mit den jungen Leuten, die sich jetzt hinter den Etablierten nachentwickeln. Und deshalb gibt es natürlich von meiner Seite da schon einen gewissen Optimismus.
Vor allem Stefan Lütz wird da im DSV jetzt sicherlich eine gewisse Verantwortung übernehmen müssen. Er ist erfahren, hat ja auch schon beweisen können, dass er ein begnadeter Rennfahrer sein kann, auch wenn er bisher erst einmal gewinnen konnte und das auch schon 2 Jahre zurückliegt. Aber damit das wieder klappt, damit er sein Talent wieder unter Beweis stellen kann, da müsse er konstanter und vor allem konstanter, kompromissloser fahren. Das weiß er selbst. Und vielleicht macht er das ja auch schon in Sölden, aber zum Saisonauftakt stehen erstmal insgesamt nicht unbedingt Siege oder Niederlagen, sondern andere Dinge im Fokus, sagt Wolfgang Mayer.
Ich glaube, dass in Sölden der Hauptfokus darauf gelegt wird, weniger wer der Sieger wird. Entscheidend für den ganzen alpinen Skirennsport wird sein, ob Sölden in der Lage ist, dieses Rennen mit den hohen Standards, die man ihnen auferlegt hat, in die Umsetzung zu bringen. Und das, glaube ich, werden sie zu 100% erfüllen. Und da sehe ich überhaupt keinen Zweifel dran, dass man die Anforderungen nicht in die Umsetzung bringt.
Und Wintersport ist natürlich auch bei uns auf meinsportpodcast.de ein großes Thema. Kaltschnäuzig und Après-Ski, das sind 2 der Wintersport-Podcasts, die ihr auf unserer Webseite oder mit dem Podcatcher eurer Wahl finden könnt. Hört doch einfach mal rein.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf das Sportwochenende. Den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick. Und es gibt ausgesprochene Tipps, die wir euch gerne geben. Aber es ist ein so vollgepacktes Sportwochenende. Puh, da haben wir viel zu tun. Und ihr auch.
Da ist alles drin, was es irgendwie an Sport gibt. Ganz viel Motorsport ist dabei. DTM, MotoGP in Aragon, Rallye-Sport. Also die Motorsport-Fans kommen voll auf die Kosten. Und am Montag übrigens Schräglage einschalten. Da vertrete ich den Kollegen Andreas Thies dann bei der Moderation unseres Motorrad-Grand-Prix-Podcasts zusammen mit motorsporttotal.com.
Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich so einen kleinen Roller fahre? Ist das auch schon Motorsport?
Nein. Das geht in die Richtung, ja.
Ich habe aber so einen Rennerhelm. Naja, macht ja nichts. Also, es geht weiter. Zum Beispiel für Basketballfreunde ist auch was mit dabei. Denn wir haben die Bayern, die gegen Fenerbahce Istanbul zu spielen haben. Alba Berlin spielt bei ZSKA Moskau in der Europa League. Also auch da Spitzenbasketball. Und wenn wir beim Basketball bleiben, in den Tagen drauf, am Wochenende spielt dann auch wieder die Basketball-Bundesliga ihre regulären Spiele.
Tennis wird auch am ganzen Wochenende gespielt, in Köln, auf Sardinien zum Beispiel. In Köln, da ist ja Zverev mit dabei und der Kollege Andreas Thies hat ja schon gesagt, da geht's für den auf jeden Fall in Richtung Turniersieg, auch wenn er jetzt gerade erst sein erstes Einzel bestritten hatte, aber das ja erfolgreich und durchaus mit Ambition auf den Turniersieg. Und auf Sardinien, da spielt ja auch Jannik Hanfmann und auch der macht sich da gute Hoffnung, dann möglichst weit zu kommen.
Ja, und wenn er rausfliegt, dann hat er wenigstens Sardinien und kann sich ein bisschen sonnen. Das würde ich bei Zverev in Köln nicht tun wollen. Radsport haben wir noch. Giro d'Italia läuft 13., 14., 15. Etappe. Am Samstag ist das Zeitfahren angesagt. Das wird sehr, sehr spannend.
Das wird auf jeden Fall spannend. Da kann natürlich auch in Richtung Gesamtklassement dann ein bisschen was passieren. Und unser Radsport-Experte Manfred Munk, der hat mir vorhin noch gesagt, ja, Ineos wirklich stark unterwegs und der Sportskamerad Ganna, der zählt auch dazu den Favoriten bei diesem Zeitfahren. Werden wir mal überprüfen. Ansonsten Fußball natürlich in allen Ligen, Bundesliga und auch natürlich international.
Ja, und Handball wird auch gespielt an diesem Wochenende. Die Handball-Bundesliga der Männer und auch der Frauen, auch die unteren Ligen spielen natürlich auch. Aber auch da kommen wieder die Fans, zumindest was die Ergebnisse angeht und den Spielbetrieb angeht, auf ihre Kosten, wenn es auch im Stadion nicht ganz so voll wird.
Und im US-Sport ist natürlich auch noch was los.
Ja, Football wird gespielt. Natürlich in der Nacht, ja. Samstagnacht gibt's, also in der Nacht Samstag auf Sonntag, Sonntag auf Montag. Da wird wieder ordentlich gespielt und da sind viele, viele Fans bei Pro7 und bei Pro7 Max wieder mit dabei.
Da gucke ich lieber Augsburg gegen Leipzig.
Ja, oder so, ja. Wobei man uns auch sagen muss, also NFL muss man ja jetzt auch, darf man nicht unterschätzen, gar nicht, was das Spielerische angeht, sondern da haut's jetzt gerade ein Spieler nach dem anderen mit Corona weg. Und die ersten Trainerköpfe rollen nach den ersten 4 Wochen, die sie gerade gespielt haben. Da ist doch schon Leistungsdruck da.
Stand jetzt also viel los am Wochenende und Stand jetzt war es das auch von uns für heute mit dieser Sendung hier auf meinsportpodcast.de für heute und für diese Woche.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns natürlich auch bewerten und Sterne geben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und Anregungen und sagt es auch gerne weiter. Klickt uns gerne an Stand jetzt und natürlich auch meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im ganz Speziellen. Danke für euer Interesse und bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.